Yes, wir starten in die Gleichnisse. Oder in den Bass. Wir überlegen das noch. Ist gut. Alles gut. Gleichnisse sind sehr kurz. Das ist der Grund, warum wir uns gleich zwei heute anschauen. Sonst wird's langweilig. Nein, das ist wunderbar. Die passen auch wahnsinnig gut zusammen. Und Gleichnisse habe ich unglaublich viel im Kindergottesdienst gehört. Das war ganz klassisch. Wir haben immer irgendwelche Gleichnisgeschichten gehört. Ich fand die mega cool. Hab mich mega drüber gefreut, weil ich liebe Bilder und bildhafte Geschichten. Das ist voll meins. Absolut. Und die eine Geschichte, die wir heute ansehen, da kann ich noch wirklich die ganzen Bilder in meinem Kopf, wie die gezeichnet waren. Manchmal auf so einer Flanelltafel, das ist 100 Jahre her. Und ich wusste genau, jetzt kommt das und dann kommt dieses. Ich bin voll eingetaucht in diese Geschichten. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung, was die zu bedeuten hatten. Ich fand die Geschichten einfach spannend. Ich fand sie richtig, richtig cool. Sie stehen beide in Matthäus 13. Und Matthäus 13 ist ein ganz besonderes Kapitel. Das Kapitel zeigt nämlich zum einen einen Umbruch an. Am Anfang von Matthäus 1 bis zu Kapitel 12 redet Jesus ganz viel, wenn er mit den Leuten spricht, ganz viel zu seinen Leuten, spricht zum Volk Israel, spricht zu den Juden. Das war sein Ding. Er hat ganz viele Geschichten zu seinen Leuten erzählt. Und irgendwann waren die nicht so ganz begeistert von den Geschichten, die Jesus so zu erzählen hatte. Und dann hat Jesus beschlossen, ich mache den Garten auf. Leute können mit reinkommen. Sie können meine Geschichten erzählen und hören und sie können Teil davon werden. Nicht nur die Juden haben das Recht, zu Jesus zu kommen, sondern die ganze Welt. Jede Sprache, jedes Volk, alle, die das hören wollen, sind eingeladen. Genau genommen steht das auch in Römer drinne. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Der Baum hier ist das Bild für das Volk Israel. Und Jesus hat gesagt, hey, ich spreche zu diesem Baum und alles ist für diesen Baum da, die Säfte, alles, was ich bringe. Und die waren nicht begeistert, also kommt noch das andere Volk dazu. Die dürfen aufgepfropft sein. Die werden veredelt durch die Wurzeln, die dieser edle Baum hervorbringt. Wir sind Teil von dem Ganzen. Wir glauben an den gleichen Gott. Wir glauben daran, dass er zu uns spricht. Das ist das große Ziel, was hier zu sehen ist. Das ist die eine Geschichte. Also Jesus hat den Hörerkreis geöffnet. Das andere ist, dass er im Kapitel 13 ganz viel über das Himmelreich redet. Okay, was ist denn das Himmelreich? Es ist eigentlich ein Königreich, das Königreich Gottes, die Regierung Gottes. Er erklärt dort, wie die funktioniert, wer alles dahin gehen darf und wie Gott die Grundsätze geschaffen hat. Welche Grundsätze gibt es in diesem Reich? Was genau ist da los? In Matthäus 13 nutzt Jesus genau 6 Gleichnisse dazu und wir gucken uns die letzten beiden an. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, ah ja, easy, ich nehme einfach die Gleichnisse, die ich schon kenne, ziemlich gut kenne, dann kommt das Jud. Und ich liebe es, wenn ich von Gott herausgefordert werde. Weil es war alles ganz anders. Und ihr dürft jetzt gespannt sein, was ich rausgefunden habe oder was Gott aufgezeigt hat, vielmehr. Unglaublich spannende Geschichte. Ich finde es mega lässig. Wir gehen in Matthäus 13, 44. Wenn du eine Bibel hast, schlag sie auf oder mach die App auf. Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Das ist das erste Gleichnis. Alles klar. Uns fällt auf, da ist ein verborgener Schatz, da ist ein Typ, der hat Freude und der verkauft alles, um den ganzen Acker zu kaufen, damit er den Schatz haben kann. Ist ja eigentlich eine spannende Vorgehensweise. Also wenn ich einen Schatz im Acker finden würde, würde ich den einfach einpacken und mitnehmen. Vielleicht bringe ich ihn zum Fundbüro, da kriege ich vielleicht ein paar Münzen. Vielleicht frage ich auch nach, hey, wem gehört der Acker oder wie auch immer. Aber ich vergrabe ihn ganz sicher nicht nochmal, um dann alles zu verkaufen, was ich habe. Das ist ja eigentlich nicht das Ziel eines Schatzes. Ich verkaufe alles, was ich habe, um den ganzen Acker zu kaufen. Ich könnte ja auch nur den Schatz kaufen. Also irgendwie ist das eine spannende Geschichte. Warum ist das so? Das Erste, was ich mich gefragt habe, natürlich, gibt es heute eigentlich auch noch Schätze, die man finden kann? Die Antwort ist ja. Ihr seht hier eine kleine Auflistung, die ist gar nicht so lange, also 2024 bis heute, wo Schätze gefunden worden sind, jeglicher Art. Ich bin total überrascht, dass es so viele in Deutschland gibt. Ich finde das cool. Aber wenn ihr genau guckt, in der Schweiz wurde auch was gefunden. Hey, die Schätze liegen nicht nur im Meeresgrund, irgendwie bei Piratengeschichten versteckt, bei gesunkenen Schiffen, sondern auch in irgendwelchen Gärten von irgendwelchen Leuten, wo zufällig bei Umbauarbeiten oder bei Umgrabungen einfach gefunden werden. Die sind meistens in großer Hast einfach schnell versteckt worden. Und damals war das genauso. Damals hat man keine Bank gehabt, also hat man die Sachen bei sich unter die Matratze oder halt in seinen Acker gebuddelt. Die Sachen finden wir heute noch. Diese Funde unterstreichen Zufall. In dem Gleichnis steht nicht, der Mann suchte einen Schatz und wühlte im ganzen Acker rum, sondern er fand ihn. Genug von den Zufallsfunden. Was bedeutet das Gleichnis? Was will Jesus mir mit diesem Bild, mit dieser Geschichte eigentlich sagen? Ich bin aufgewachsen mit der Geschichte, mit der Erklärung davon, oder wie ich dann älter war und dann wissen wollte, was hat jetzt die Geschichte mir zu sagen, folgendermaßen. Der Schatz ist das Himmelreich, der Mensch bin ich und ich will, weil ich was ganz Wertvolles gefunden habe, alles, was ich habe, investieren und weggeben, damit ich diese wunderbare Schatzgeschichte haben kann. Und ich bin aufgefordert und herausgefordert, zu fragen, wie viel gebe ich rein, wie viel All-In gebe ich? Alles, was ich habe, gebe ich diesem Gott. Und natürlich habe ich Freude darüber, dass ich diesen Schatz gefunden habe, dass ich Gott gefunden habe. Und diese Erklärung, die gibt es, oder Auslegung, die gibt es schon viele, viele Jahrzehnte. Sie ist nicht per se falsch. Aber sie geht ein bisschen an dem vorbei, was Jesus in dem ganzen Kapitel sagen will. In der Bibel geht es ganz oft, oder es ist wichtig, den Kontext anzuschauen. Einzelne Geschichten sind gut und wenn sie dich ansprechen, Halleluja, aber sie sind in einem bestimmten Kontext geschrieben, eine bestimmte Art und Weise, die Dinge bauen aufeinander auf. Chad Bird, das ist ein jüdischer Geistlicher, der widerspricht dieser Annahme. Nicht als einziger, sondern er sagt ganz einfach, die Auslegung ist grundsätzlich nicht falsch, aber die Konsequenzen, alles reinzugeben für etwas, was ich mir eigentlich nicht verdienen kann, macht keinen Sinn. Die beiden letzten Gleichnisse, die gehen in die Geschichte, die erklären die Grundhaltung von Gott. So, wenn wir das jetzt zu Ende denken, alles klar, ich bin der Mann, ich finde Gottes Reich, ich freue mich, dass ich Gott gefunden habe und ich gebe all in. Dann ist Folgendes, die Idee ist, alles klar, ich finde Gott. Das ist schon ein spannender Gedanke, weil wie finden wir Gott? Das heißt, ich buddel und zufälligerweise stoße ich auf diesen Schatz. Ich kann das Himmelreich erkennen und ich gebe alles rein. Die gute Nachricht, das, was Jesus gepredigt hat, ist nicht so. Die gute Nachricht ist, du bekommst alles umsonst. Du kannst nicht Gott und seine Güte und seine Gunst erkaufen. Kein Geld der Welt, keine Ausbildung, was du tun kannst, schafft das. Die Geschichte ist ein bisschen anders. Glaube ist immer eine Reaktion auf das, was Gott tut. Gott streckt dir die Hand aus und du entscheidest, ob du diese Hand nimmst. Das ist eine Reaktion. Es ist nicht die Aktion, die den ersten Schritt gemacht hat. Anders formuliert ist, wenn du gerade traurig guckst und jemand kommt vor dich hin und grinst dich an, dann passiert das, was ganz wenig bei den Mundwinkeln von Timon passiert, er grinst zurück. Du hast das super gemacht. Du reagierst auf das, was dir passiert. Gott geht auf dich zu. Das bedeutet, Jesus ist der Mann. Er findet die Gläubigen im ganzen Acker. Überlegt, bis Kapitel 12 hat er zu seinen Leuten gesprochen, zu den Juden gesprochen, hat dann das Feld wortwörtlich aufgemacht, den ganzen Acker. Er findet den Schatz und das sind für ihn Gläubige. Die, die sagen, ich glaube diesem Jesus, ich glaube, dass er Gottes Sohn ist, ich glaube, dass er für mich gestorben ist und ich glaube daran, dass er von den Toten wieder auferstanden ist. Ich habe ein Ja zu ihm. Herzlichen Glückwunsch, du bist eine Goldmünze. In den Augen Gottes. Die Freude, die wir von dem Mann sehen, Jesus Freude, ist, dass er dich gefunden hat. Dass er uns gefunden hat. Die Freude ist so groß, dass er alles gab und bis zum Äußersten ging. Und die Geschichte ist am Ende von dem Buch beschrieben. Er litt, er starb, er ist wieder auferstanden. Warum? Weil der Weg zwischen Mensch und Gott kaputt war. Es gab keinen Weg, kein Geld, keine Ausbildung und kein gar nichts, was diese Brücke hätte machen können. Jesus entschied, ich bin diese Brücke. Ich freue mich, wenn ich durch all das hindurchgehe, weil ich weiß, dass wieder Beziehung zwischen Mensch und Gott möglich ist. Er hatte die Freude vor Augen, dass Wiedervereinigung möglich ist. Er freut sich, dass er uns gefunden hat. Und sehr persönlich, er freut sich, dass er dich gefunden hat. Die zweite Geschichte, die ist gerade ein Vers weiter. Ich glaube, du musst weitermachen. Vielleicht schläft es. Matthäus 13, 45 und der nächste Vers. Mit Gottes Himmelreich ist es aber auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Eine ganz ähnliche Geschichte. Oh, perfekt, super. Wir sehen wieder einen Mann, der sieht etwas Kostbares, in dem Beispiel eine Perle. Er freut sich und er gibt alles, was er hat, um diese eine Perle zu kaufen. Ist ja noch ein schrägeres Bild. Da ist ein Kaufmann, der ist nicht einfach nur ein Kaufmann, sondern Experte auf dem Gebiet Perlen. Die waren damals genauso kostbar wie Goldmünzen, sind heute noch kostbar. Aber damals hat man wirklich auch mit denen gehandelt. Also das heißt, der ist irgendwo hin, um als Kaufmann, guckt so die Perlen an und sagt, ja, ich gucke schöne Perlen. Und plötzlich sieht er die eine Perle, die absolut perfekte, schöne Größe und sagt, alles klar, die ist mir. Alles verkauft er, um diese Perle zu bekommen. Preisfrage. Können wir jetzt sagen, dass wir der Typ sind, wir die Perle finden, uns freuen, alles geben und die Perle kaufen? Nö. Es ist der gleiche Kern, den Jesus hier versucht zu beschreiben, eigentlich noch drastischer, weil er ist der Experte, er ist dieser Kaufmann. Die Perle sind die Gläubigen, also die Menschen, die an ihn glauben. Und er hat wieder alles gegeben. Er ging komplett all in, damit er uns befreien kann, lösen kann, ausbuddeln kann, zeigen kann. Die gleiche Kerngeschichte mit zwei Bildern. Um klarzumachen, das ist ein doppelter Ausrufezeichen. Das ist ein unterstrichen sein, mit fett markiert, mit hey, das ist wahnsinnig wichtig. Warum? Weil Jesus hier erklärt, im Himmelreich, das Reich, wo mein Vater Gott selbst regiert, ist das die Grundhaltung von ihm. Er möchte, dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Er freut sich, dass er dich und den anderen gefunden hat und will dich mitnehmen. Er hat alles gegeben, damit diese Beziehung möglich wird. Aus dem Motiv der Freude heraus. Wie kommt man auf diese Idee, dass das Jesus sein kann oder Gott ist und nicht wir? Wenn wir uns jetzt das Kapitel 13 angucken mit den 6 Gleichnissen, die drinstehen, stehen noch mehr drin, aber die gehören zusammen. Das ist eine Einheit. Dann geht es im ersten, wenn du sie nicht kennst, lies sie einfach nach. Die stehen einfach in Matthäus 13, Vers 1 runterrattern. Als erstes lesen wir von einem Mann, der sät. Und es ist klar oder erklärt, der Mann, das ist Gott. Dann gibt es einen Mann, der sät und Unkraut wirkt auch noch irgendwie. Da wächst irgendwie alles Mögliche auf diesem Feld. Das ist auch Gott. Ein Mann sät ein Senfkorn. Das ist auch Gott. Eine Frau, die Sauerteig vermengt, damit sie Brot backen kann. Das ist auch Gott. Und jetzt Preisfrage. Was denkt ihr? Warum sollten die anderen beiden letzten Gleichnisse nicht auch Gott sein? Sie sind es. Sie sprechen auch über das Himmelreich, wie Gott vorwärts geht, wie er alles vorbereitet. Im ersten geht es darum, dass er einfach großzügig sät. Er sät großzügig über den ganzen Acker und die Samen, die fallen überall hin. Sprich, jeder hat die Möglichkeit. Nicht nur die eine Sparte, wo er ist, sondern er macht so. In den letzten beiden geht es darum zu sagen, damit Beziehung möglich ist, gebe ich alles, sagt Jesus zu dir. Bibelausleger gehen davon aus, dass es nicht nur ein Bet von Gottes großgütiger Freude ist, sondern sie sagen, dass auch dieses Bet die Gruppen von Menschen widerspiegelt. Da geht es um die Perle. Und ich habe mir gedacht, okay, bei einem Schatz macht das irgendwie Sinn, dass da mehrere sind. Da sind ja auch viele, viele, also in der Regel hast du mehrere Münzen in so einem Schatz und irgendwie sind wir auch viele hier. Also das macht irgendwie Sinn. Aber es ist ja nur eine einzige Perle. Ich check jetzt nicht, warum soll jetzt alle zusammen eine Perle sein? Das wird ziemlich eng. Das verstehe ich nicht. Also wie kommt das? Und natürlich kann man davon ausgehen, dass man sagt, hey, Jesus hat auch für eine einzige Person, für dich, die Perle der Perlen, alles gegeben und all in gegeben. Keine Frage, das kann man auch so sehen. Aber ich habe ein bisschen recherchiert und ich fand das wahnsinnig spannend. Denn eine Perle, das weiß man noch nicht ganz so lange, die besteht ja aus Schichten, wie eine Zwiebel. Die besteht aus plus minus 95% aus Kalk und dazwischen gibt es irgendwas hornartiges, biomassiges Geschwabbel, damit diese Schichten zusammenpassen. Das ist wie Mörtel und Steine, damit man ein Haus bauen kann. Diese Schichtung besteht viel aus Kalk, habe ich gesagt. Und Kalk ist jetzt nicht so wahnsinnig robust. Also das benutzt man, wenn man sich die Hände einschmieren will für Olympia und so ein Zeug. Kalk ist, oder für die Kreide in der Schule, Kalk ist nicht wahnsinnig robust, aber zusammen mit dieser hornartigen Bio-Schwabbelmasse ist das ein ziemlich festes Teil. Die wird 1000-mal härter. Der Kalk wird 1000-mal härter in der Kombination mit dem, was eben der Kalk und diese Schwabbelmasse zusammen ist. Man hat festgestellt, dass so eine Perle aus diesen Schichten besteht. Und wenn sehr großer Druck auf diese Perle kommt, dann bricht die nicht einfach durch, sondern sie bricht schichtweise, sprich zickzack. Eine Perle zu durchbrechen ist relativ schwierig. Einfach hinschmeißen funktioniert nicht. Man muss schon sehr, 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 sehr viel Energie aufwenden, um diese Perle durchzubringen. Und das Dritte, was man rausgefunden hat, diese Schichten, das ist jetzt wirklich spannend. Jede Schicht ist nicht genau gerade oder symmetrisch oder genau an allen Stellen gleich. Die ist da mal ein bisschen dicker, da mal ein bisschen dünner. Oder auch ein bisschen eckiger und auch ein bisschen uneben, ein bisschen schief, ein bisschen buckeliger. Und je älter diese Perle wird, desto glatter wird sie, weil die sich gegenseitig am Glätten. Und das steht jetzt nicht in den Geschichtsbüchern, aber ich finde das noch spannend. Verschiedene Schichten. Irgendeine Masse dazwischen. Und die glätten ihre Makel gegenseitig. Ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Bild für Einheit. Jeder von uns ist nicht ganz gerade. Ich rede jetzt nicht von der Körperform, dicker oder dünner. Wir sind auch mal dicker oder dünnhäutiger. Wir sind manchmal auch ein bisschen pieksig. Also ich, wenn ich kein Essen habe. Wir sind nicht immer gleich an gleicher Meinung. Da ist einer mal ein bisschen dicker, der andere ein bisschen dünner. Da ist nicht immer viel. Ja, wir sind nicht immer so ganz gerade, wie der andere das gerne hätte oder wie wir das hätten, dass es andere sind. Aber die hornartige Bio-Schwabbelmasse, das, finde ich, ist ein wahnsinnig tolles Bild für Jesus. Der steht zwischen uns. Der puffert, der guckt, dass wir ein bisschen besser zusammenkommen, damit das Ganze, er hat das Ganze im Blick, das Ganze schön wird. Ich glaube, dass Jesus die Einheit wahnsinnig wichtig ist. Die einzelnen Schichten ganz sicher, keine Frage. Aber wenn einzelne Schichten, die nicht ganz gerade sind, zusammenkommen und zu einem Ganzen werden und im Grundsatz einig sind. Wow. Wie komme ich auf den verrückten Gedanken, dass das vielleicht das sein könnte? Johannes 13 sagt es am Ende, denn an der Einheit werdet ihr meine Leute erkennen. An der Einheit und Liebe werdet ihr meine Leute erkennen. Auch im Römer steht, schaut, dass ihr liebevoll miteinander umgeht. Es ist egal, ob der andere ein bisschen mehr das und ein bisschen weniger hier, das ist völlig nicht wichtig. Guckt, dass ihr in Liebe, also in Einheit miteinander kommt. Und natürlich im Korinther, sucht die Einheit. Bindet das Band der Liebe um alles herum. Eure Motivation soll den anderen dienen. Und weil Jesus weiß, dass wir das nicht ganz so gut alleine hinkriegen, ist er noch da und glättet noch ein bisschen mit. Er verbindet einzelne Schichten zu einem kostbaren Ganzen zusammen. Er liebt Einheit. Die letzten beiden Gleichnisse zeigen den Blick vom Vater, von Gott selbst auf uns herab. Und dieser Blick ist weder fordernd, noch dass er sagt, du musst dies, das und jenes getan haben damit, sondern er ist liebevoll, ermutigend. Ermutigung bedeutet, ich kann auch etwas tun. Aber es heißt nicht, erst wenn du das, dann kannst du hier. Gott hat alles getan, den ersten Schritt gemacht, hat uns den freien Willen gegeben, um zu entscheiden, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Preisfrage, ist jetzt der Glaube einfach so, dass ich Ja sagen kann zu diesem Gott und dann ist das gut? Jein. Ja, wenn du zu Gott Ja sagst, daran glaubst, dass er erstmal Menschen aus Liebe heraus geschaffen hat, dass da was passiert ist, was getrennt worden ist und dass er Jesus schickte, damit dieser Cut, dieser große, große Graben wieder verbunden werden kann, eine Brücke gemacht werden wurde aus Jesus selbst, dass er gestorben ist für dich und für mich, um das auszumerzen, um die Möglichkeit zu geben, dass wir Ja sagen können. Ja, dann bist du Teil dieser Perle. Herzlichen Glückwunsch. Dann bist du Teil von diesem Schatz. Herzlichen Glückwunsch. In der Bibel gibt es eine andere Stelle, wo beschreibt, wie dieses Leben mit Jesus aussieht. Es sieht folgendermaßen aus. Es ist ein Marathon. Das Leben ist wie ein Marathon, den wir mit Gott zusammen machen. Und ja, da haben wir wieder das Bild von letzter Woche, da ist der Coach. Und der Blick vom Coach ist nicht, oh Mann, letzte Woche warst du besser, was soll das? Er feuert an. Und sagt, ich weiß, dass du es schaffst. Und wenn du es nicht schaffst, bin ich trotzdem bei dir. Da steht nicht, ich lächle über dich im Zephania, wenn du gute Dinge tust. Er sagt, er lächelt über dich, wenn er an dich denkt, egal was du tust, egal wo du bist und wie du gerade drauf bist. Der Marathon ist ein Bild für, ja, es ist aktiv. Glaube ist niemals passiv. Beten ist niemals passiv. Wir glauben daran, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, zusammenspannen für eine Sache, dass Dinge passieren werden. Manchmal in der unsichtbaren Welt, manchmal in der sichtbaren Welt, manchmal in beiden. Zu seiner Zeit, zu Gottes Bedingungen. Er ist kein Automat. Das bedeutet aber, er möchte, dass wir weiterkommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Beim Marathon weiterkommen ist hilfreich, wenn du gewinnen möchtest. Er möchte, dass du vorwärts gehst, dass du nicht aufgibst. Und er feuert dich an, all in zu geben. Warum? Weil er zuerst all in gegangen ist. Denk an das Lächeln. Er lächelt zuerst dich an. Du reagierst. Und dann sind wir in einem ganz wunderbaren Bild, wie ich finde, von der Dreieinigkeit. Gott ist ja nicht nur der Vater, sondern auch Jesus, der Sohn. Der Heilige Geist ist auch noch da. Ganz kompliziertes Bild. Aber was ich wahnsinnig schön finde, es gibt Ausleger, die sagen, hey, die tanzen miteinander. Oh, ich finde das ein ganz tolles Bild. Nicht, weil ich so wahnsinnig gut tanzen kann. Aber wenn man Tänzern zuguckt, die das können, oh ja, das ist irgendwie sehr smooth. Ich bin eher so ein Rocker. Die nicht. Die machen Bewegungen, wo ich denke, Alter, wie geht das? Das ist mega smooth. Die gehen auch über das Parkett von hier nach da und sie sagen, die Dreieinigkeit, diese drei, die tanzen miteinander. Und da geht es nicht darum, hey, heute bin ich der King, ich bin jetzt mal hier, der irgendwie im Kreis ist, wie beim Hip-Hop. Nein, er sagt, hey, ich schmeiß dich gerade mal darüber und der andere fängt sie auf und dann wird es wieder darüber. Also ihr habt das Bild. Dieses Ding, ja, wow, die sind voll miteinander unterwegs. Und Gott will uns dabei haben. Er möchte, dass wir mittanzen. Wir dürfen uns einklinken in dieses ganz große Ding. Wir dürfen verändert werden zu dem, was er schon längst in dir sieht. Er sieht nicht nur deine Vergangenheit, er sieht vor allem deine Zukunft. Er weiß, wie du mal werden wirst und gibt alles, damit du dorthin kommst. Dich selber liebst, wie er dich liebt. Andere so liebst, wie er andere liebt. Mit ihm den Blick nimmst, was ist gerade wichtig, für was soll ich einstehen? Er will zusammenspannen. Er will dich anfeuern und er will dich mitnehmen auf diesen ganzen Tanz. Gottes Grundding für sein Reich ist, er findet dich. Er gibt all in, weil du ihm kostbar bist. Er gibt dir Wert, bevor du etwas tust, sagst oder kannst. Er will mit dir zusammen unterwegs sein. Smooth. Und dich und die Welt verändern. Das Himmelreich Gottes ist wie ein Mann, der in einem Acker einen Schatz findet und vor lauter Freude alles verkauft. Und auch anders ist das Himmelreich wie ein Kaufmann, der ganz genau weiß, was er sucht, es findet und alles hingibt für diese eine Perle, nämlich die Einheit der Gläubigen. Wow! Ich bin begeistert von dem Mindblow, den Gott immer wieder zeigt, wenn wir mit ihm unterwegs sind und schauen. Ich bete noch zu diesem großartigen Wertefinder. Du bist großartig. Du bist würdig. Und du willst, dass wir es auch sind. Ich danke dir, dass die Reaktion erst von dir kommt, auf uns und zu uns. Ich danke dir, dass du zuerst gelächelt hast, damit wir zurücklächeln können. Ich danke dir, dass du zuerst all in gegeben hast, damit wir auch keine Angst haben müssen, all in zu geben. Ich danke dir, dass du den Boden gelegt hast für Freiheit und Vertrauen. Du machst es gut. Du meinst es gut. Ich danke dir, dass du trotz weißt, wie ich und meine Vergangenheit so unterwegs waren, was in mir drinnen noch da ist, dass du auf die Zukunft schaust und uns mehr und mehr veränderst zu dem Mann und der Frau, wie du uns schon längst siehst. Danke für deine Liebe zu uns. Danke für deine Gnade zu uns und die Geduld, die für uns beide da ist. Du bist der große Ich Bin und wir freuen uns, bei dir zu sein, mit dir unterwegs zu sein. Gib uns deine Augen, dass wir den Wert erkennen, den du in uns siehst und uns gegeben hast. Amen.